Ja, vielen herzlichen Dank. Ein herzliches Willkommen von hier vorne nochmal an alle. Ich freue mich auch, mal wieder hier zu sein. Goldener Oktober. Wir sind immer noch so ein bisschen dran, zu schauen, wie schnell die Jahreszeiten in Deutschland vergehen. Bei uns in Brasilien war es immer so, da gab es eine ganz heiße Zeit und dann gab es halt nicht ganz so heiße Zeit. Das war einfach und das war doch ziemlich ähnlich, was Natur angeht. Und so genießen wir das jetzt hier, dass, ja, wie das so schnell sich wechselt. Und wir staunen auch wieder neu, wie Gott das alles so eingerichtet hat. Ich fuhr so durch die Gegend neulich und sah viele abgeerntete Felder. Und unser Bibeltext spricht auch von einem Ernter heute. Einem Ernter, einem Mann. Mann, der gut geerntet hat. Er hat sogar Ernteprobleme. Er hat nämlich, sein Speicherplatz ist voll. Speicherplatz ist voll. Ich fand dann in der Kinderbibel ganz nette Bildergeschichte und ich schaute mir die so durch, über diesen Mann, was kindlich erzählt wird, richtig schön. Mit tollen Bildern, ich zeige nachher ein paar. Aber am Ende bin ich zu Tode erschrocken. Warum? Es hat einen tödlichen Ausgang, die Geschichte. Ich möchte uns mal lesen aus dem Lukas-Evangelium, und zwar im 12. Kapitel, Lukas Kapitel 12, und da von Vers 13 ab, das steht Mitte drin im 12. Kapitel. Sprach einer aus der Volksmenge zu ihm, zu Jesus: Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat dich zum Richter oder zum Erbteiler über euch gesetzt? Er sagte aber zu ihnen: Habt Acht und hütet euch vor der Habsucht, denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufbewahren kann? Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere Scheunen bauen, und ich will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern. Und ich will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast einen guten Vorrat auf viele Jahre. Habe Mut, habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? Soweit diese Geschichte mit dem tödlichen Ausgang hier. Der Mann, der hatte sich total verrechnet. Das, was er als wert erachtete, das war gar nicht wert. Das, was er dachte zu besitzen, das scheint ihn in Besitz genommen zu haben. Ich habe so ein paar Sätze gefunden, da heißt es: Der Mann, der vergaß seinen reichen Gott über sich. Er vergaß den reichen Gott über sich. Und dann hat er noch einen Rechenfehler gemacht, einen großen, gefährlichen. Er vergaß den darbenden Nachbarn neben sich. Er vergaß die dürstende Seele in sich. Und dann die lange Ewigkeit vor sich. Jetzt ist ja immer gut, wenn man sich so ein bisschen den Zusammenhang hier anschaut von diesem Text. Es ist immer gut, wenn man schaut, was steht vorher, was steht nachher in den Kapiteln. Ich habe das so ein bisschen geblättert. Und nur in dem 12. Kapitel zuvor, da ist die Begegnung mit den Pharisäern von Jesus. Und Jesus warnt vor der Heuchelei, vor der Zweigesichtigkeit. Hier so und da ganz anders. Er fordert auch auf in dem Kapitel, dass man sich für Jesus zu ihm bekennt. Und er gibt dann Ausblick darauf, dass der Heilige Geist uns sagen wird, was, wann, wo wir zu sagen haben, auch in der Bedrängnis. Das ist vorne draus. Und jetzt überspringen wir diesen Text und schauen, was dann ab Vers 22 kommt. Das sollen wir uns nicht zersorgen, sagt Jesus. Wir sollen das Reich Gottes an die erste Stelle stellen. Und wir sollen über allem wachsam bleiben. Und jetzt mittendrin, ganz anderes Thema, Erbgeschichten. Mittendrin, da will einer Jesus zum Helfer seines Erbstreites machen oder zum Schlichter oder zum Anwalt. Ist ja interessant. Hatte dieser Mann nicht gehört, was da eigentlich bei Jesus gesagt, von ihm gesagt wurde? Hat er kein Ohr dafür gehabt, was Jesus wichtig war, welches Thema Jesus wichtig war? Hat er nicht hingehört oder hat er nicht wahrgenommen oder ließ es nicht in sich, an sich ran? Vielleicht sollten auch wir beten, Herr, öffne mir das Ohr für dein Wort. Öffne mir meine Augen, damit ich dein Wirken sehe. Und öffne mir das Herz, damit ich deinen Willen erkenne und ihn dann auch tun kann. Also zurück zum Text. Lukas 12 von Vers 22, von Vers 12 ab, ja, 13. Jetzt ist ganz interessant, Jesus sagt kein Wort zum Erbe und auch kein Wort zum Erber. Schluss, gar nichts. Interessant. Jesus lässt sich da gar nicht festlegen, gefangen nehmen. Jesus sieht jetzt viel, viel tiefer, viel umfassender. Er geht an die Wurzel, an das Motiv, an die Herzenseinstellung. Wir kennen ja, wie die Berufungsgeschichte da war im 1. Samuel. Da heißt doch dann in 1. Samuel 16, 7, der Herr sieht das Herz an. Das ist Jesu Blick, auch für diesen Mann an dieser Stelle. Und er weiß natürlich, was da im Timotheusbrief steht, dass der Geiz die Wurzel alles Übels ist. Er weiß auch, hat er selber gesagt, Jesus, Matthäus, was würde es den Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme Schaden an seiner Seele. Und in diesem Rahmen entfaltet jetzt Jesus diese große Bildrede und zieht die großen Linien aus bis zum bitteren Ende. In Vers 22, wir kommen dazu. Also Jesus, das Thema von Jesus ist eigentlich gar nicht so dieser Reichtum, das Materielle hier. Auch gar nicht das Wachstum, wurde ja immer größer. Auch gar nicht das Planen und das Wirtschaften und das Arbeiten und das Anstrengen dieses Mannes da, wie er vorgesorgt hat. Auch spricht Jesus gar nicht gegen Erfolg im Leben. Er spricht auch gar nicht, oder er ist auch gar nicht der Vermassler unserer Freude am Leben und im Leben. Diese Dinge dürfen unser Herz und Leben aber nicht bestimmen. Weil am Schluss heißt, nicht reich in Gott. So lang wird erzählt und dann eine Linie am Schluss. So sieht es in Gottes Augen aus. Mir fiel dann die Stelle ein aus 5. Mose, das gibt es ein paar Mal bei Mose, diese Stelle, wo Gott zu Israel spricht, höre, oder wo es heißt, höre Israel, der Herr ist dein Gott. Im Grunde steht es auch über den Geboten drüber als Überschrift. Wenn man es so nach Luther liest, dann merkt man das nicht mehr ganz genau. Aber der Herr ist Gott. Darum geht es hier. Darum geht es hier. Und dann stehe ich da im Zentralwesten von Brasilien. Tolles Wetter, so wie heute, ein bisschen blauer war der Himmel noch. Und dann schaue ich da, was sich da tut. Da kommt mein Nachbar Mit Flugzeug. Neues Flugzeug. 500 Meter hat er seine Landebahn auf der Farm, das war ein Nachbarstück von der Mission da, hat er seine Landebahn vergrößert. Asphaltiert, die waren 6 Wochen da. Bei uns gab es im Landstädtchen gar keinen Asphalt, aber bei ihm in der Pampa. Der hatte auch 10.000 Hektar Land und 10.000 Rindviecher und Mühlenbetriebe und Riesengeschäfte und 5 Farmen. Und ich stehe da, wie der mit seinem neuen Dieselflugzeug wieder ankommt. Und dann rauscht beim Artemio drüber in der Indianersiedlung das Blätterdach natürlich, weil das alles so ganz knapp darüber geht, und dann setzt er auf der Farm auf. Wow, ich dachte, und fliege, das gefällt mir, von oben runter gucke, das ist sagenhaft. Und dann, es hat richtig lang gedauert, bis ich ein bisschen aufgewacht bin. Mich erinnert, was der eigentlich für ein armer Mann ist. Eine arme Seele. Ich kam hoch dann mal, um ihn zu besuchen, was mit ihm zu besprechen. Ich gerade im Auto ankommen, ein riesengroßer so ein Pick-up. Und du musst erst in die Mitte umlangen und seine Pistole rüberholen. Und ich weiß nicht, wollte angeben, aber er wurde entführt. Und was? Der Kuckuck alles. Dann kam ich wieder auf die Erde. Es ist interessant, wie das manchmal so ganz schlicht und leise nach uns greift. Ja? Die Dinge greifen nach uns und plötzlich besitzen uns die Dinge. Auch die geistigen Dinge, ja? Also auch andere Wertigkeiten werden uns so wichtig, uns bestimmen wollen sie und uns belegen. Dann tut es gut, wenn man mal wieder auf den Boden kommt. Ja? Jetzt gucken wir doch mal zum Text zurück. Dieser Kornbauer wird da beschrieben, hat verschiedene Namen hier. Der war klug, der war arbeitsam, der war planend und weitsichtig. Und er schaute voraus, vorsorgend, wohlhabend. Er war rundum gesegnet. Also, an für sich ist das auch gar nichts Schlechtes. Arbeitsam zu sein und planen, steht da in der Bibel drin, ja, und Weitblicken und all dieses. Und wie viele wohlhabende, reiche Leute gibt es in der Bibel? Das ist alles gar nicht das Problem. Das ist ja gar nichts Negatives. Also interessant, der Mann, der ist namenlos. Fiel mir auf hier. Der Mann ist namenlos. In Kapitel 10, 2 Kapitel vorher steht, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Der Name wurde nicht genannt. Wenn wir jetzt geschwind ins Kapitel 16 gehen, da ist der Lazarus und der reiche Mann. Lazarus, bei Gott bekannt, aufgeschrieben. Und der reiche Mann, namenslos. Nicht aufgelistet bei Gott, nicht im Buch des Lebens. Wollte Jesus vielleicht damit auch andeuten, hier etwas über das Innerste von diesem Mann sagen, über seinen Charakter, über seine Einstellung? In der Bildrede hier, die Jesus hat, da zeichnet er das ganz klar aus. Und da zeigt er das Erste. Er vergaß seinen reichen Gott über sich. Schauen wir uns mal dieses Bild an. Das ist aus dem Kinderbuch, gell? Also nicht meine Zeichnungen, Entschuldigung. Gefährliche Rechenfehler, die dieser Mann machte, denn er war ein Rechner. Und der Erste, er vergaß seinen reichen Gott über sich. Der hat sich ins Zeug gelegt, er hat sich gefreut, sein Maisfeld hat gut geerntet. Aber er vergaß den Geber aller Gaben. Jakobus 1, da heißt doch, dass alle gute Gabe von ihm kommt. Gott hat's gegeben. Das Äußerliche und auch das Innerliche, das Materielle und auch das Geistliche. Er vergaß den, von dem alles kommt. War ihm alles selbstverständlich? Ich las einen Satz, da heißt es, der Mensch hat es nicht mehr nötig zu danken, er hat ja alles bezahlt. Der hat vielleicht gesagt, ich habe ja gearbeitet. Das normale Ergebnis. Manchmal oder oft folgt dann aus so einer Haltung ganz schnell Unzufriedenheit, friedlos, Undankbarkeit ist da, Friedlosigkeit und eingehetzt werden plötzlich. Ja? Hat er wohl zu Tisch gebetet? Weiß ich auch nicht. Vielleicht hat er es getan. Ich habe dann gedacht, und wir, ich, danke ich noch? Ist mein Leben ein Dank? Strahlt mein Leben Dank aus? Und in der letzten Zeit ist mir irgendwie ganz klar geworden, Dank ist ähnlich wie bei der Liebe eine Entscheidung des Herzens, die ich immer wieder festmachen muss. Dank ist eine Entscheidungsfrage, ganz bewusst. Danken hängt ja mit Denken zusammen, ja? Ich weiß nicht, ob er daran gedacht hat, an seine Familie, ob er Kinder hatte, Haus, Hof, Äcker, das wissen wir, Gärten, Essen, Trinken. Ich habe so viel, ich habe gar keine Not. Dafür kann ich dankbar sein. Ich kann sogar mit anderen teilen. Die Bibel sagt uns nichts davon, dass dieser Kornbauer so geartet war. Dank hat übrigens seine Wirkung. Und die Welt um uns herum, die ist wie so ein trockener Schwamm und wartet auf Dankbarkeit. Ich habe die Tage mit einer Frau telefoniert, Mutter von Missionaren, die auch durch viele Not gegangen sind, jetzt auch so zwischen 80 und 90 in der Mitte, und auch sehr schwächlich geworden. Dann sage ich, wie geht's dir? Oh, sagt sie, weiß das und jenes und das andere, aber weiß, sagt sie, dann findet man dazwischen drin immer wieder was zum Danken. Hat mich ermutigt. Die hätte wirklich klagen können ohne Ende. Und dann sagt sie, ich finde dann immer und immer wieder, hat sie mehrmals gesagt, da finde ich dann immer wieder was zum Danken. Ist toll. Auch für das Innerliche, Geistliche, was wir haben. Gott gibt Liebe, er ist die Liebe. Er gibt Gnade. Er sorgt sich für uns, er bewahrt uns. Vielleicht müssen wir tatsächlich innehalten und sagen, Herr, was gibst du mir denn auch alles? Äußerlich und innerlich. Wofür will ich ihm jetzt danken? Gehen wir mal einen Satz weiter. Er vergaß seinen bedürftigen Nachbarn. Er war ein bisschen beschäftigt. He? Hat seine Erntekörbe da. Und wenn er genau hinguckt, die Tür, die ging nicht mehr ganz zu, weil da guckt noch ein bisschen, ich sag mal zu dem Ding vom Mais raus, ja, Maiskolbe. Und er kommt ins Nachdenken und in die Besorgnis, was soll werden? Das steht übrigens jetzt nicht in unserem Text, was ich jetzt hier sage. Jetzt habe ich einen Sprung gemacht zu dem Kapitel 16, wo es der reiche Mann und der arme Lazarus ist. Ja? Der reiche Mann, der lebte in Saus und Braus und kümmerte sich nicht um den Lazarus. Ob er seinen Namen gewusst hat, ich weiß es nicht. Der war da an der Türe. Wahrscheinlich hat er ihn übersehen, wenn er rausging, oder war ihm lästig. Aber sinngemäß gehört dieses Thema jetzt doch hier mit rein. Das ist so die unabdingbare Folge. Im Vers 17 und im Vers 18, da steht, mein, mir, mich, ich. Vielleicht habt ihr es gemerkt beim Lesen. Und wenn man da genau schaut, dann könnte man noch mal, fünfmal zumindest steht es da. Ich habe dann siebenmal zählt, wenn man es sinngemäß zusammenzählt. Also der war doch sehr, sehr auf sich selber konzentriert. Ich, mein, mir, meiner, mich. Und eigentlich ist ja nur ein kleiner Unterschied zwischen mich und dich. Muss man nur vor der Buchstabe wechseln. Aber ganz große Bedeutung. Ja, ich habe mir überlegt, wo sehen wir, wo sehe ich den bedürftigen Nachbarn neben mir. Und in unserer Zeit ist oft hier gar nicht mehr so die äußere Not, sondern vielmehr die innere Not. Wenn wir in Bremen sind, bei unseren Kindern oft oder bei unserer Tochter jetzt oben, dann in der Stadt, da findet man dann immer wieder Leute, viele obdachlose Leute, die kennt man jetzt dann schon. Und da gibt es dann von der Uni so ein Projekt, die schreiben dann eine Zeitung und dann können die das verkaufen und die Hälfte von dem Verkaufspreis kriegt immer derjenige Obdachlose, der das austrägt oder verkauft und sich registriert hat. Und dann lese ich immer in der Zeitung und da kommt dann tatsächlich das Thema Straße, auf der Straße, ohne Dach. Was das manchmal für Lebensgeschichten sind, die gehen dir zu Herzen. Und du wundert dich dann nicht, dass der immer noch vom Penny sitzt. Und jedes Mal. Und plötzlich ist er gar nicht mehr so fremd, ja? Der hat Augen und hat Ohren und hat ein Gesicht und hat Empfindungen. Ja. Er vergaß den bedürftigen Nachbarn neben sich. Jetzt gehen wir einfach mal ein Stück weiter. Er vergaß seine dürstende Seele in sich. Er jubelt äußerlich auf seinem Maishaufen da, ja. Und wir sehen die Entwicklung. Die erste Schuppen, der zu klein war, der zweite Schuppen, der geplant war, der nächste Schuppen, der ist dann schon ein bisschen größer geworden. Ja, und der wird voll bis oben hin. Ich las von Charles Haddon Spurgeon, dieser Prediger des vorletzten Jahrhunderts, muss man jetzt bald sagen. Der schrieb zwei Dinge, schrieb eine Geschichte über einen König oder einen Gutsherrn, der über Land fahren musste und der dem Diener sein Kind anvertraute. Und dann sagte er, zwei Dinge vertraue ich dir an, mein Diener, vor meiner Reise. Das Kind und die Kleider des Kindes. Was würde man nun von dem Diener denken, der bei der Rückkehr seines Herrn sagt, lieber Herr, hier sind die Kleider deines Kindes in vollkommener Ordnung. Ich habe darauf Acht gegeben. Das Kind, das habe ich verloren. Was wird dann der Herr aller Herren am großen Gerichtstag denen antworten, die ihm sagen werden, Herr, hier ist mein Leib, habe ihn gepflegt, sehr gepflegt, ihn nichts fehlen lassen, nichts Gutes habe ich ihm vorenthalten, nichts versäumt, was ihm hätte angenehm sein können, vielmehr alles getan, um ihn zu erhalten und zu schmücken. Aber die Seele, die Seele, die ist leider verloren gegangen. Ich hatte nicht Zeit, an sie zu denken oder gar für sie zu sorgen. Ein bisschen spitz dargestellt, aber bringt uns zum Nachdenken. Bei den Kornbauern, da war äußerlich ja alles okay. Wohlgetragen, Scheunen vergrößert, gute Arbeit, Wohlstand. Kam ihm aber nie dann der Gedanke, dass die Seele nicht von irdischen Gütern lebt, dass das allein ja nicht das wahre Leben sein kann. Unser Körper hat seine natürlichen Bedürfnisse, natürlich, wir müssen essen, wir müssen schlafen, vieles andere. Die Seele auch. Die Seele, ihre Merkmale so Persönlichkeit, Verstand, Erinnerungsvermögen, Empfindungsvermögen, Wille, alles das gehört mit dazu. Und sie hat auch ihr Verlangen. Sie sucht im Grunde nach Frieden mit Gott, nach Geborgenheit, nach Vergebung und Versöhnung, nach Heimat. Iss und trink, sagt der Mann. Iss und trink. Unsere Seele will und braucht Umgang und Gemeinschaft mit Gott. Sie braucht Stille und Anbetung. Sie braucht Stärkung und Trost. Im Psalm 42 finden wir es, wie der Herr schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele zu dir, Herr Gott. Und in den alten Liedern, da hat man mal gesungen, oh, lass mich immer Heimweh haben, wenn ich nicht nahe bei dir bin. Das ist das Bedürfnis der Seele. Ich habe mir überlegt, wie soll das zugehen? Wie soll das nun zugehen? Und wir hören manchmal am Sonntagmorgen so einen englischen Prediger, in der Zwischenzeit ist er gestorben, aber die Filme sind immer noch da oder die Einspielungen vom ERF. Und dieser Stanley, das ist ein ganz uriger Typ, also sehr vorangeschritten im Alter, aber sozusagen hat ein brennendes Herz für Jesus. Und interessant, ich mache mir dann immer so Notizen, und am Ende von den Notizen kommt man oft einfach zu dem Inhalt wieder oder zu dem Innersten. Er sagt, 3G oder 4G, sage ich. Wie soll es zugehen, dass wir unsere Seele beachten können? Gebet, Gottes Wort, Gemeinschaft und Gehorsam, also das Tun. Diese 4G. Das ist für uns, wie soll es zugehen, dass wir unsere Seele, die dürstet, nicht vergessen, dass wir sie stillen dort, wo das Lebenswasser ist. Ja, wenn wir zu Jesus gehen im Gebet, wenn wir zu ihm gehen in seinem Wort, wenn wir in der Gemeinschaft gegenseitig uns zusprechen und zuhören und erzählen, was Jesus getan hat, und wenn wir es dann auch in die Tat umsetzen. Ja, weil der seine dürstende Seele vergaß, da vergaß er auch die lange Ewigkeit vor sich. Die Scheune ist immer noch da. War urig, das Bild. Aber so, das ist also nicht schlecht fotografiert, sondern es war so gezeichnet. Also, es verblasst. Es verblasst. Weil das ist gar nicht der eigentliche Wert. Es verblasst, weil es gar nicht der eigentliche Wert ist. Er hält jetzt hier in Vers 19 dieser Mann auch nochmal, ich will zu meiner Seele sagen. Er ist immer noch von sich überzeugt. Der hält seiner Seele eine Ansprache. Das Gegenstück ist der Psalm 103. Lobet den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der hält auch eine Ansprache an seine Seele. Aber von einer ganz anderen Seite her. Ja? Er sagt hier, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Nun hab Ruhe. Iss und trink und sei guten Mutes. Er dachte nicht an seine Ewigkeit. Ich las von einem Schreiner, und ist ein bisschen makaber die Story, ich las von dem, und dann steht da dran, er wollte die Ewigkeit nicht vergessen, er wollte bewusst leben, heißt doch im Psalm 90, Vers 12, lehre mich die Tage zählen, damit ich klug werde. Und das wollte der Mann tun. Der Luther sagt, lehre mich bedenken. Das ist ein bisschen härter noch, ja. Lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, auf dass ich klug werde. Und dann hat der einen Sarg in seinen Stuhl gestellt und dann ist er jeden Morgen drum rumgelaufen. Naja, also meine Sache wäre das jetzt nicht so. Aber dem war das so ein ganz inneres Anliegen, ja? Also, lass mich nicht vergessen, meine Heimat ist gar nicht hier. Ich werde da eingesargt eines Tages. Und dann stehe ich vor meinem Gott. Der Schreiner, der war reich in Gott. Der war reich in Gott. Und ich habe das jetzt extra so hin und her gegenübergestellt, ja? Der jubelt noch und sagt, gute Seele, lass dich, freu dich. Und dann, ja, aber er vergaß die Ewigkeit. Er war nicht reich in Gott. Das ist total konträr, ja? Sein Jubel und das Urteil Gottes. Ewigkeitsbewusst leben. Nicht als Schreckgespenst. Auch nicht so lebensmüde, ja? Sondern hilfreiche Aussicht aufs Ziel, lebenstüchtig zu werden. Wissend, mein Leben steht in Jesu Hand, ich gehöre ihm. Das gibt oft ganz neue Maßstäbe. Großes, Wichtiges wird plötzlich klein und unwichtig. Und anderes, was so am Rande war, das nimmt plötzlich großen Raum ein in meinem Leben. Beziehungen, die Beziehung zu Jesus, Gottes Nähe suchen. Und jetzt sind wir wieder bei den 4G. Ja? Gehorsam, Gebet, Gemeinschaft, Gottes Wort. Ewigkeitsbewusst leben, das ist übrigens auch eine bewusste Übung und ein Einüben auch. Ja? Da heißt es doch auch im Jakobusbrief, so Gott will, und wir leben, sollen wir sagen. Ja, nicht weil wir irgendwie vor Angst zittern, nein, weil wir in Gottes Hand sind und seinen Plan für unser Leben gutheißen und nicht wissen, ob der heute zu Ende geht, hier auf dieser Erde. Also, halten wir fest, in dieser Bildrede kritisiert Jesus, das sagte ich ja vorher schon, gar nicht, dass der Mann so tolle Ernte hat und sich darüber freut, dass er gute Vorratswirtschaft betrieb, dass Wachstum da war, dass er alles erweiterte, seine Scheunen. Aber er mahnt an, dass dieser Mann Gottes Güte, die ihn leben lässt und mit der Gott uns ja auch so reichlich beschenkt, innerlich und äußerlich, dass er die vollkommen vergessen hat, gar nicht eingerechnet hat. Und so war er trotz manchem Äußeren nicht reich in Gott. Das war sein verhängnisvoller Fehler. Deshalb nochmal die Impulse an uns. Sollen wir nochmal kurz zurückgehen? Mit diesen Rechenfehlern. Lasst uns nicht unseren reichen Gott über uns vergessen. Das bringt uns dann zur Dankbarkeit und verändert unser Leben und das weitet sich aus auf unsere Umgebung. Und dann war das Nächste, lasst uns auch Augen haben für die Nächsten, die bedürftig sind. Unabhängig von ihren Äußeren, ob sie reich sind oder nicht reich sind. Bedürftig, warum? Weil nämlich die Seele ihr Bedürfnis hat und dürstet. Das nimmt uns dann zur Verantwortung, nimmt uns in die Gemeinschaft. Wir überlegen, wo können wir uns mit einbringen. Und dann wollen wir unsere Seele pflegen, im positiven Sinn. Mit dem Gebet, Gottes Wort, mit Gemeinschaft, mit Gehorsam. Und dann kommt es zu geistlichem Wachstum. Von ihm wollen wir uns dann gebrauchen lassen. Und dann leben wir auch im Horizont der Ewigkeit. Dann vergessen wir auch die Ewigkeit nicht. Unser Lebenswandel ist ein kluger, lebenstüchtiges Leben. Geöffnete Augen haben wir für den eigentlichen Reichtum eines Lebens in der engen Lebensgemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Ja, lasst uns nicht vergessen den wahren Reichtum. Denn alles, mit allem will uns Gott in seiner Güte hinführen zu sich selber, zu ihm, dem Vater, der in Jesus Christus dann Mensch wurde. Und mit seinem Blut hat Jesus uns erkauft, hat uns losgelöst von der Sünde, von der Macht der Sünde, des Todes und des Teufels, hat uns in sein Reich versetzt, wenn wir sagen, ja Herr, das möchte ich für mein Leben. Und daran wollen wir uns natürlich nachher dann auch erinnern, wenn wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Aber jetzt wollen wir in dieser Zwischenzeit zwischen Abendmahl, wollen wir ein Lied miteinander singen. Vielen Dank, dass ihr euch da immer so einbringt. Und das passt wunderbar dazu. Ich habe so ein bisschen gespickelt. Da heißt nämlich, Jesus, du allein bist genug. Singen wir miteinander.